Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäude-Energieberater. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema vereinfachtes Bauen und zwar aus der rechtlichen Perspektive. Zurzeit wird ja viel darüber diskutiert, das Bauen zu beschleunigen und als ein Hebel dabei wird eine Vereinfachung des Bauens gesehen durch Entbürokratisierung, durch Deregulierung. Denn die hohen Standards, die zahlreichen Normen, die gesetzlichen Regelungen werden oft als Hemmnisse identifiziert. Und wo man dabei eventuell ansetzen kann und wie schwierig aber auch eine Vereinfachung eventuell sein kann, darüber möchte ich jetzt mit dem Juristen Marc Steffen von der Kanzlei Leinemann und Partner sprechen, der auf Bau- und Architektenrecht spezialisiert ist. Hallo, Herr Steffen.
Hallo, Herr Strelitz. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Wie ich schon eingangs gesagt habe, wird zurzeit ja viel über Beschleunigung und Vereinfachung des Bauens gesprochen. Ein Thema dabei ist natürlich der sogenannte Bauturbo, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Aber zunächst würde ich gerne mit einem anderen Thema beginnen, nämlich damit, dass Sie sagen, eine ganz entscheidende Bremse beim Bauen sind die sogenannten allgemein anerkannten Regeln der Technik. Was versteht man darunter? Also wie sind die definiert und warum sind die so eine große Hürde?
Ja, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich erlaube mir, ganz kleines bisschen auszuholen und auch mal zu berichten, wie ich da zu dem Thema eigentlich gekommen bin. Ich bin vor ein paar Jahren das erste Mal gefragt worden, ob ich beim Baugerichtstag nicht ein bisschen was zum Thema anerkannten Regeln der Technik erzählen möchte. Und ich habe da ganz spontan zugesagt, gesagt, ja, mache ich sofort. Hintergrund war, das war so 2018, 19. Da war das neue Bauvertragsrecht gerade auf dem Weg und da habe ich gedacht, da haben wir einen großen Kommentar bei Leinemann und Partner geschrieben zum Bauvertragsrecht und ich hatte die Ehre und durfte auch was zu den anerkannten Regeln der Technik schreiben. Und ich habe dann gedacht, na, das kann ich alles, überhaupt kein Problem, mache ich. War aber so ein bisschen verwundert, das ist ja eigentlich ein Thema, seit 100 Jahren wird es nicht mehr so richtig besprochen. Ganz alt, ja, macht man schon immer irgendwie so. Da war mir gar nicht so recht klar, warum beim ehrwürdigen Baugerichtstag dieses Thema plötzlich so hoch spielte. Und umso mehr ich mich damit beschäftigte, umso mehr stellte ich fest, oh, vielleicht ist da doch einiges nicht so ganz klar, wie man sich das vorstellt. Und das fängt schon bei der Definition des Themas anerkannte Regeln der Technik an. Ich habe in Vorbereitung, letztes Jahr habe ich wieder beim Baugerichtstag was dazu gemacht. Da fängt es schon an, dass ich mal zwei fleißige Referendare auf den Weg geschickt habe und die sollten mir zum Thema, was ist das eigentlich anerkannte Regeln der Technik, Definition der letzten 100 Jahre vom BGH raussuchen. Und ich habe gedacht, ich kriege da jetzt ganz viele Entscheidungen und könnte nun vor dem Hintergrund dieser vielen Entscheidungen vielleicht so einen historischen Weg nachzeichnen, wie sich der Begriff entwickelt hat und wurde dann enttäuscht und wir stellten fest, es gibt so gut wie nichts. Ja, wir machen das seit 100 Jahren und haben eine Vorstellung davon, dass es anerkannte Regeln der Technik in Deutschland gibt. Aber was das ganz konkret und exakt ist, diese Vorstellung, da gibt es doch viel weniger, als man so eigentlich denkt. Ja, es gibt Leitplanken. Also es gibt schon eine ungefähre Vorstellung davon und da kann man dann sagen, anerkannte Regeln der Technik ist alles, was allgemein wissenschaftlich anerkannt ist, was sich in der Praxis bewährt hat und bei den beteiligten Fachkreisen allgemein bekannt ist und beachtet wird. Und das kommt natürlich erstmal total harmlos daher und da denkt man sich auf den ersten Blick gar nichts. Aber vielleicht mal ein Beispiel, um zu verdeutlichen, wo da extrem der Teufel im Detail steckt. Wenn man sich die Frage stellt, muss das eigentlich objektiv wissenschaftlich richtig sein, was anerkannte Regel der Technik ist. Ja, da lesen Sie nach bei Professor Knifker, die Lichtgestalt des deutschen Baurechtes, ehemaliger Richter beim 7. Zivilsenat des BGHs und da ist es sehr deutlich, ja, es muss objektiv wissenschaftlich richtig sein, was nicht richtig ist, kann nicht anerkannte Regel der Technik sein. Wenn Sie aber beim 5. Zivilsenat nachlesen, der hat wirklich mal definiert beim Bundesgerichtshof, da ergibt sich das nicht. Da steht nur drin, wenn die beteiligten Verkehrskreise es für richtig halten, reicht das. Also mal ein bisschen flapsig formuliert. Wenn nur alle glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dann ist das auch zu beachten. Ja. So weit geht diese Spanne auseinander und Stand heute gehen wir völlig unkritisch mit diesem Thema um und meinen, dass das, was wir da machen, alles vollkommen richtig und unproblematisch ist. Und das ist es vermutlich tatsächlich, jedenfalls so, wie wir es bisher machen, eher nicht.
Okay, also es geht schon mal damit los, dass eben diese allgemein anerkannten Regeln der Technik, dass diese Definition, was das für, also dass sie schon mal sehr diffus ist, wenn ich das richtig verstehe.
Ja,
also man kann nicht genau sagen, also es gibt letztendlich keine Grundlage, sondern Sie haben es gesagt, sondern sie müssen allgemein anerkannt sein, also in Kreisen der betroffenen Techniker zum Beispiel bekannt sein. Aber sie sind, obwohl es um eine relativ diffuse Definition geht, aber absolut bindend, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Absolut. Und da gibt sich dann auch gleich so ein bisschen ein Spannungsfeld oder vielleicht eine Koexistenz zu den DIN-Normen und vergleichbaren Regelwerken. Ja? Also wie verhält sich jetzt unser juristischer Begriff der anerkannten Regeln der Technik zu den DIN-Normen? Und da ergibt sich vielleicht schon der erste vorsichtige Hinweis, wo die Probleme eigentlich über das rein juristische hinaus herkommen. Der Bundesgerichtshof sagt nämlich, dass DIN-Normen zwar eigentlich nur privatrechtlichen Empfehlungscharakter haben, aber wenn irgendwas in einer DIN-Norm drinsteht, dann wird vermutet, dass das die anerkannten Regeln der Technik wiedergibt. Und es wäre dann die Aufgabe des Auftragnehmers, sich zu entlasten, indem er den Nachweis führt, ja, das ist ja aber gar nicht objektiv richtig, was da drin steht. Oder bei den beteiligten Verkehrskreisen weiß das ja kein Mensch, dass das man so bauen muss. Gelingt ihm das nicht, dann ist es Stand heute so, dass all das, was irgendwo in einer DIN-Norm drinsteht, den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Das ist zunehmend im Streit. Der 7. Zivilsenat hat sich mal in einer Stellungnahme zum Gebäudetyp E auch zu dieser Vermutungswirkung geäußert. Ja, der 7. Zivilsenat zuständig fürs Baurecht und hat gesagt, naja, unsere Rechtsprechung entspricht das mal wohl nicht. Ja, aber wie das so ist, wenn ein Zivilsenat sich mal festgelegt hat, selbst wenn der andere dem nicht folgt, dass er tatsächlich einem Kollegen widerspricht, kommt nur sehr, sehr selten vor. Also das scheuen die Kollegen beim BGH wie der Teufel das Weihwasser, dass sie einem Kollegen vom anderen Senat widersprechen. Das hätte dann nämlich auch die Folge, dass sie den sogenannten großen Zivilsenat anrufen müssten und dann plötzlich entscheiden sie nicht mehr alleine zu siebt, sondern dann müssen alle Senate gefragt werden, wie es jetzt sein soll. Damit ist nicht zu rechnen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es bleibt dabei, heute gilt eine Vermutungswirkung. All das, was in DIN-Vorschriften oder vergleichbaren Regelwerken wie dem VDI oder VDE drinsteht, ist faktisch anerkannte Regel der Technik.
Und wenn also eine Maßnahme oder eine Tätigkeit dieser anerkannten Regel der Technik entspricht, dann ist das grundsätzlich ein Mangel, selbst wenn sie funktioniert.
Ja, also jetzt sind wir schon am Kern des eigentlichen Problems und dem Problem, die wir heute in der Bauwirtschaft haben, dran. Vielleicht da auch mal zwei, drei Sätze um das Problem einmal zu umreißen und alle abzuholen, wieso wir uns jetzt eigentlich mit diesem Thema so intensiv beschäftigen. Als ich 2018 das erste Mal anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da ging es im Elfenbeinturm eigentlich in Wahrheit nur um juristische Semantik und das hat außer drei, vier Leute in der Praxis kein Mensch interessiert. Warum hat sich das plötzlich geändert und dieses Thema ist brandheiß? Was ist die Krise am Bau? Das ist die massive Krise, die 20 Jahre, die ich jetzt in dem Job tätig bin, so vergleichbar noch nicht gesehen habe. Der Wohnungsbau ist faktisch zum Erliegen gekommen. Es wird nicht mehr gebaut und das in einer Zeit, wo wir ohnehin schon eine Wohnkrise haben, ja, wo es zu wenig Wohnraum gibt. Und da müssen wir zusehen, woran liegt das, dass plötzlich nicht mehr gebaut wird. Und der Grund ist, und das ist mittlerweile mehr als nur eine These, sondern das kann als gesichert gelten, der Grund ist, wir bauen schlicht und ergreifend viel, viel zu teuer. Ja, wir bauen in Deutschland teurer als alle unsere Nachbarn. Warum fällt das jetzt plötzlich auf und ist das nicht schon vor 10 Jahren aufgefallen? Na, dieser Effekt ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, dass wir zu teuer bauen. Nur ist dieses wir bauen zu teuer früher durch andere Effekte überlagert worden. Jahrelang haben wir faktisch eine Nullzinsphase gehabt. Und diese Nullzinsphase hat dazu geführt, dass sowohl inländisch als auch durch ausländische Kapitalgeber sehr, sehr viel Geld in den deutschen Baumarkt gespült wurde. Und das hat die eigentlichen strukturellen Probleme, die wir beim Bauen haben, komplett überdeckt. Ja, und nun, da die Nullzinsphase vorbei ist und allgemein eine Krisenstimmung herrscht, eine allgemeine Zurückhaltung am Bau, schlägt dieses "Wir bauen viel zu teuer" voll durch. Und wir stellen uns nun also die Frage, woran liegt das? Das hat natürlich die allgemeinen Gründe, ne? Lohnnebenkosten und was man da alles sagen kann. Aber daran können wir Baujuristen ja nun nichts ändern und haben uns die Frage gestellt, gibt es möglicherweise auch andere Faktoren? Und diese andere Faktoren, wir bauen viel zu teuer, liegt vor allem Ding auch daran, dass wir eben verbindliche Regelungen haben in Deutschland, die einzuhalten sind und die das Bauern insgesamt verteuern. Und da kann man sich mal vergegenwärtigen, woran liegt das eigentlich? Sie haben es gerade schon gesagt. Das Problem besteht darin, dass anerkannte Regeln der Technik in Deutschland zwingend einzuhalten sind. Das steht zum einen in der VOB drin, entspricht aber auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der da sagt, es ist nicht zweifelhaft, dass die anerkannten Regeln der Technik quasi bei Vertragsschluss mit vereinbart werden und dann auch so mit einzuhalten sind. Also mal ganz platt verdeutlicht, was das bedeutet. Wenn ich in Deutschland mit einem Handwerker einen Vertrag schließe und sage, so, bau mir mal bitte jetzt einen Balkon da dran und dann macht man vielleicht einen 2-, 5- oder 10-seitigen juristischen Vertrag, dann hängen zumindest gedanklich ja noch ganz viele Unterlagen da hinten dran. Rein physisch oftmals, ja, dann eine Statik und die Ausführungsplanung. All solche Dinge sind also auch alles mit Gegenstand des Vertrages und es zwingt mit zu beachten. Und der Bundesgerichtshof sagt weiter, ja, und außerdem eben noch die anerkannten Regeln der Technik. Und wir haben gerade ja gehört, ich habe es Ihnen erzählt, auch all DIN-Normen sind anerkannte Regeln der Technik. Und jetzt vergegenwärtigen wir uns mal, wie viele DIN-Normen gibt es. Das sind in Deutschland ungefähr 3.500 Stück. Und 3.500 klingt vielleicht für nicht jeden schon sehr, sehr viel. Das sind ungefähr 100.000 Seiten. Und die sind nicht frei zugänglich, sondern die muss man kaufen. Die kosten ungefähr 250.000 Euro, eher mehr als weniger als das. Das heißt, also hinter jedem kleinen Vertrag für einen kleinen Handwerkervertrag muss man sich, wenn man sich es physisch vorstellt, hängen 100.000 Seiten hinten dran, die mit Gegenstand des Vertrages sind. Und jede Abweichung von diesen Regeln führt zu einem Mangel, ja? Nochmal ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Jetzt nehmen Sie an, Sie bauen ein Einfamilienhaus und der soll einen Keller haben und natürlich wünschen Sie sich, dass der Keller trocken ist. Wenn jetzt in einer DIN-Norm drinsteht, dass für den Lastfall drückendes Wasser eine weiße Wanne zu bauen wäre, es wird aber nicht eine weiße Wanne gebaut, sondern man macht dann ein Mauerwerk mit einer Bitumen-Dickbeschichtung da dran, dann wäre es selbst dann ein Mangel, so zu bauen, wenn die Parteien das so vereinbart haben, dass es so gebaut werden soll und es funktioniert. Also der Keller knochentrocken ist. Und trotzdem würde man sagen, du hast dich aber nicht an die anerkannten Regeln der Technik gehalten. Und alleine schon diese Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik macht den Mangel. Ja, und nun wird langsam klar, wo das Problem ist. Auf dieses Risiko lässt sich natürlich niemand ein. Das heißt, die Handwerker versuchen sich sklavisch daran zu halten, dass sie das abarbeiten, was in diesen entsprechenden Regelwerken drinsteht. Jeder nimmt sich die Regeln der VDI, VDE und des DIN und vieler weiterer Regelwerke, die es gibt, und tut sein Bestes und Möglichstes, das in Katalog an Leistungspflichten, die sich daraus faktisch ergeben, zu bedienen. Ja? Das macht Bauen teuer in Deutschland. Das ist einer der großen Probleme. Ja? Jetzt kann man natürlich davon abweichen. Ja, Sie anerkannte Regeln der Technik, wenn Sie ins Gesetz schauen, das finden Sie da gar nicht. Im Gesetz steht das gar nicht drin, anerkannte Regeln der Technik. Findet sich nirgends im Gesetz. Gleichwohl kann ich zwar abweichen, das bestätigen die Gerichte durch die Bank. Na klar, ich kann auch was anderes vereinbaren. Aber nur dann, wenn ich außerdem noch Hinweise erteilt habe. Das heißt, es würde nicht ausreichen, einfach nur abweichen zu planen und das gemeinsam zu vereinbaren. Wir wollen jetzt aber einen Keller mit einer Bitumen-Dickbeschichtung haben. Das würde erstmal zu gar nichts führen. Dazu muss auch noch kommen, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber ausdrücklich darauf hinweist, liebe Freunde, ich habe hier was anderes geplant. Ich weiß, du bist damit einverstanden, dass wir das hier anders bauen. Das kann übrigens dazu führen, dass über die Jahre möglicherweise Wasser eindringt. Schöneres Beispiel in diesem Zusammenhang ist vielleicht der Schallschutz. Ja? Jetzt haben Sie eine andere Konstruktion gewählt und dann müsste ich darauf hinweisen, Achtung, das entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Und wenn wir das so bauen, dann könnte das dazu führen, dass du den Nachbarn auf dem Klo hörst. Ja? Nur wenn ich das so mit aller Deutlichkeit sage, kann ich eine wirksame Abweichung von dem Grundsatz schaffen, dass die anerkannten Regeln der Technik zwingend einzuhalten sind. Und auf dieses Spiel lässt sich natürlich in der Praxis niemand ein.
Das heißt, zwingend ist es so, dass die anerkannten Regeln der Technik immer beachtet werden. Und nun ergibt sich, das ist die nächste Konsequenz, dass die anerkannten Regeln der Technik ja für jeden Fall geschaffen werden. Nicht für einen konkreten speziellen, sondern generalisierend für jeden denkbaren Fall. Das heißt, die halten ein großes Maß an Sicherheit vor. Die halten auch für den ganz schwierigen Fall Sicherheit vor. Selbst wenn unter schwierigsten Baustellenbedingungen gebaut wird, haben die hinlängliche Puffer da drin, dass auch in diesen Konstellationen es immer funktioniert. Ja? Außerdem gibt es eben ja Regelwerke über die Anzahl von Steckdosen und was nicht alles. All diese Regelwerke sind dann zwingend einzuhalten, völlig losgelöst davon, ob ich das für meinen Fall eigentlich wirklich brauche. Es wird aber immer beachtet. Und das führt dazu, dass wir in Deutschland in einem Standard bauen, der im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn weit überobligatorisch ist. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob es nicht auch anders funktionieren würde. Würde. Funktioniert ja bei unseren Nachbarn. Die stürzen nicht ein, sind alle voll funktionstüchtig. Nur, wir bauen mal wieder, wie es vielleicht so ein bisschen auch die deutsche Art ist, alles nochmal ein bisschen besser als alle anderen. Das ist unmittelbare Folge unserer Rechtsprechung zu den anerkannten Regeln der Technik. Ja, genau.
Und jetzt ist es ja so, dass diese allgemein anerkannten Regeln der Technik ja durchaus ja auch ihren Sinn haben. Also die gibt es ja nicht einfach nur, weil die Deutschen so viel Lust auf Regeln haben, sondern man will ja dadurch auch einen gewissen Verbraucherschutz aufrechterhalten, für Sicherheit sorgen. Auf der anderen Seite sagen sie aber gerade, dass man wohl da übers Ziel ihrer Meinung nach weit hinausgeschossen ist und auch versucht hat, jeden Einzelfall irgendwie abzudecken. Wie komme ich denn in diesem Spannungsfeld zu einer Lösung? Also wie kriege ich denn hin, auf der anderen Seite durchaus auch die Sicherheit nicht zu vernachlässigen und auf der anderen Seite aber auch für eine Vereinfachung zu sorgen?
Ja, also das wird in der Tat ganz, ganz heiß und kontrovers momentan diskutiert. Und ich sehe bei den Beteiligten an dieser Diskussion auch noch nicht, dass sich der goldene Weg abzeichnet, wo alle sagen, ja stimmt, okay, das so kann man es machen und so wird es eindeutig funktionieren. Was sich aber rauskristallisiert ist, dass doch sehr deutlich eine herrschende Meinung sich noch jenseits der Gerichte, aber in der Wissenschaft rausprägt, dass das, was wir da heute aktuell machen, jedenfalls nicht so richtig sein kann. Irgendwas muss ich tun an dieser Stelle. Die Frage ist nur, was und wie weitgehend können das sein? Diskutiert wird, dass man auf dieses Rechtsinstitut der anerkannten Regeln der Technik vollständig verzichtet. Also nicht etwa für den Techniker. Ja, die sollen gerne ihre Regelwerke weiter schreiben und auch sich darüber Gedanken machen, wie man idealerweise arbeitet. Aber für uns Juristen, also dass aus dem Abweichen von einem Regelwerk nicht automatisch ein Mangel folgt. Ja, dass diese Schlussfolgerung automatisch wegfällt. Das ist eine Strömung. Eine andere Strömung ist, dass man Nischen schafft. Das heißt, der Gesetzgeber geht dabei und sagt, pass mal auf, wenn ihr euch darauf verständigt, dass ihr einen bestimmten Gebäudetyp wollt, nennen wir ihn beispielsweise Gebäudetyp E. Wenn ihr den so haben möchtet, dann dürft ihr das vereinbaren und dann gelten da die allgemeinen Regeln, die wir bisher so hatten, gerade nicht, sondern hier müsst ihr euch nur an einen ganz engen Katalog an Regelwerken halten, die in den jeweiligen Bundesländern entsprechend als zwingend einzuhalten geregelt werden müssen. Und wenn das dann so geregelt ist, dann hast du da deine Nische, in der du abweichend von den anerkannten Regeln der Technik bauen darfst. Und last but not least, wäre das, was ich bevorzugen würde, dass es mal erstmalig eine klare Regelung dazu gibt, was ist überhaupt anerkannte Regeln der Technik. Und diesen Begriff, den wir momentan sehr schwammig und weit haben, der in der Praxis so weit ist, dass faktisch alles, was irgendwo geschrieben steht, automatisch zu anerkannten Regeln der Technik wird, eingedampft wird auf einen wichtigen Kernbereich. Das heißt also, der Gesetzgeber eine Definition schafft, die so eng ist, dass wir wirklich nur die zentralen und wichtigsten Vorschriften, die es braucht im Bauen und die auch dann eine Tugend sind, wenn man sie fixiert hat, dass man die dann entsprechend auch mit berücksichtigen müsste. Der Weg geht weder momentan tendenziell in die Richtung der Abschaffung des Institutes, als auch weniger eine generalisierende Regelung ins Gesetz zu nehmen, sondern momentan scheint es so zu sein, dass der Gesetzgeber eher eben zu diesem Gebäudetyp E neigt. Das heißt, eine Nische zu schaffen, in der man abweichend bauen darf von den anerkannten Regeln der Technik.
Jetzt haben Sie ja gesagt, im europäischen Ausland hat man nicht solche hohen Anforderungen Und da fallen die Häuser ja auch offensichtlich nicht auseinander. Also da funktioniert ja, ist man da eher dann so weit, dass man eben dieses Konstrukt quasi, wenn man anerkannten Regeln der Technik gar nicht gibt oder dass man die halt deutlich runtergefahren hat?
Naja, dieses Konstrukt der anerkannten Regeln der Technik ist schon eine deutsche Spezialität. Das gibt es da einfach nicht. Die Annahme, dass nur weil etwas irgendwo in einem Buch steht, automatisch dazu führt, dass es dann ein Mangel ist, wenn ich mich daran nicht gehalten habe, ist eine absolute deutsche Spezialität. Das macht keinen sonst so.
Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben den Gebäudetyp E angesprochen und gesagt, im Moment sieht es wohl eher so aus von Seiten des Gesetzgebers, dass es in diese Richtung geht. Ist man denn da Ihrer Meinung nach im Moment, so wie es jetzt geplant ist oder wie es diskutiert wird, auf der richtigen Richtung unterwegs?
Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es außerordentlich positiv, dass das Problem beim Gesetzgeber angekommen ist. Also die Probleme, die sich aus diesem Begriff der anerkannten Regeln der Technik und der faktischen Erweiterung auf die DIN-Norm und vergleichbare Regelwerke, die sich da ergeben, die Probleme, das hat der Gesetzgeber verstanden und ist und will auch gerne tätig werden. Aber wie es eben so oft ist, es fehlt dann scheinbar doch der Mut, wirklich durchschlagend was zu ändern. Das, was jetzt geplant ist, bezieht sich ja faktisch nur auf den sozialen Wohnungsbau und zielt auf einen Billigsektor ab, wo eben günstiger gebaut werden soll. Mir fehlt die Fantasie, wie sich das durchsetzen soll. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass nicht etwa alle Gebäude nach einem reduzierten Standard gebaut werden oder nach einem anderen Standard gebaut werden, sondern es nur einen klar abgrenzbaren Bereich in einer Nische gibt, der nach einem reduzierten Standard gebaut wird, dann wird das, wenn ich das Gebäude weiterverkaufe, offen zu legen sein. Das heißt, habe ich eine Wohnung oder ein Gebäude, das nach diesem reduzierten Standard gebaut worden ist, dann muss ich jedem späteren Erwerber sagen, Achtung, Achtung, hier haben wir Gebäudetyp E-Gebäude. Und dann weiß jeder sofort, das ist nicht so gut wie das, was wir früher mal gebaut haben. Und das wird sich natürlich auf den Preis auswirken. Wenn ich den großen Wurf machen würde und würde das nun alles offenstellen, dann wäre da auch kein automatischer Zwang, das jemandem zu offenbaren. Ja? Der einzige Maßstab wäre dann nur, es muss funktionieren. Ja? Und funktioniert es, dann reicht es, dann ist es alles gut. Aber ich hänge nicht mehr vor diesem Fliegenfänger, dass wir hier eine Nische geschaffen haben und aus dieser Nische heraus jetzt irgendwas anders gemacht werden soll. Also die wird mit Sicherheit genutzt werden, da habe ich keinen Zweifel. Es wird kein absoluter Leerlauf sein. Aber der große Wurf wird das über ein Gebäudetyp eh nicht. Und der bezieht sich ja faktisch auch nur auf den Wohnungsbau. Da ist jetzt natürlich der Handlungsdruck für die Politik besonders groß, aber eigentlich besteht dieses Problem in allen Baubereichen in Deutschland. Wir machen alles überall besser als die anderen und auch in anderen Bereichen ist das nicht zwingend erforderlich. Ja? Und es ist eben nicht nur ein Standortvorteil, teurer zu sein als die anderen, sondern mitunter eben auch ein Nachteil, wenn wir so furchtbar viel Geld für viele Dinge ausgeben. Ja, vielleicht noch einen weiteren Aspekt, der, meine ich, idealerweise vom Gesetzgeber aufgegriffen werden sollte. Das knüpft so ein bisschen an die Frage an, wie sollte eigentlich ein Gesetz gemacht werden, damit wir etwas bekommen, was besser zu handhaben ist, was besser funktioniert. Und das sollte auch immer mit im Blick haben, dass ja nun die Gerichte dazu neigen, dass all das, was in den technischen Regelwerken drinsteht, zwingend zu beachten ist. Also diese Vermutungswirkung gibt. Und da sollte klargestellt sein, dass es diese Vermutungswirkung mal in der Regel nicht gibt. Nur weil etwas auf einem Stück Papier steht, führt das noch lange nicht dazu, dass es zwingend zu beachten ist. Jedenfalls nicht so lange, nicht die entsprechenden Regelwerke ein Großmaß an Transparenz haben. Ja, und da muss man sich einmal vergegenwärtigen, wie funktionieren denn der DIN oder VDI oder vergleichbare Regelwerke? Die tagen hinter verschlossenen Türen. Die haben eine Policy, die ihnen es erlaubt, eben hinter verschlossenen Türen in bestimmten Gremien zu arbeiten und dort zu machen, was immer sie für richtig halten, was aber niemand außerhalb von diesen Gremien weiß. Das heißt, wir erinnern uns, wir vermuten, dass all das, was in einem DIN-Werk drinsteht, ist anerkannte Regel der Technik. Und eigentlich ist das nur dann der Fall, also anerkannte Regel der Technik kann nur das sein, was alle Beteiligten wirklich für richtig halten. Ich weiß aber gar nicht, wie die Jungs bei einem Ausschuss zu dieser Regel gekommen sind. Möglicherweise haben die am Ende abgestimmt und von 10 Leuten waren 4 dagegen
und 6 dafür. Das würde dieser Definition der anerkannten Regeln der Technik eigentlich nicht entsprechen. Und trotzdem wird, nur weil es am Ende darin steht, so gehandhabt werden, oder wird es heute faktisch so gehandhabt, dass es anerkannte Regel der Technik ist. Mein Verständnis wäre, dass klargestellt sein muss, dass es nur das aus einem Regelwerk anerkannte Regel der Technik ist, wenn der entsprechende Regelschöpfer Transparenz dahingehend schafft, dass er sagt, wer hat eigentlich in dem Ausschuss gesessen, wie hat er abgestimmt und auf welcher wissenschaftlichen Basis fußt das eigentlich, was ihr da reingeschrieben habt. Ja, wenn man mit den Leuten spricht, dann mögen die das gar nicht so gerne hören. Und dann heißt es, das geht nicht und das wollen wir nicht und das machen wir nicht. Ne? Ich halte es aber für essentiell. Man muss sich vergegenwärtigen, beim DIN oder bei den anderen Ausschüssen sitzen ja nicht nur Leute und Wissenschaftler, die es aus altruistischen Gründen machen, sondern da sitzen Leute mit eigenen wirtschaftlichen Interessen. Das heißt, die Wirtschaft sitzt dort. Die Industrie, die mit eben aus ihrem eigenen Interesse raus in diesen Ausschüssen drin sitzt und ihre eigenen Interessen durchsetzt. Natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die mit viel wissenschaftlichem Sachverstand nach bestem Wissen und Gewissen dort handeln. Aber ob es und in welchem Maße das in jedem Einzelfall der Fall ist, weiß kein Mensch. Und da braucht es Transparenz. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt, wenn man sich anschaut, eine Parallelsphäre, eine ganz ähnliche Regelung gibt es im Medizinrecht. Da gibt es auch sowas wie anerkannte Regel der Technik. Das heißt da anders und so und wird alles auch ein bisschen anders gemacht, aber es ist ganz ähnlich, dass es Regelwerke dort gibt. Und da gibt es diese Transparenz. Da wird gesagt, wer hat das eigentlich? Wer hat eigentlich wie entschieden? Wer sitzt in dieser Kommission drin und wie hat er abgestimmt am Ende? Das würde ein großes Maß an Transparenz schaffen und würde vieles, was in Regelwerken drinsteht, tatsächlich erstmal woanders hinschieben und würde an Verbindlichkeit wegnehmen, um den Menschen auf der Baustelle mehr Luft zu geben und mehr Freiheit zu geben, so zu bauen, wie es tatsächlich für das jeweilige Projekt tatsächlich erforderlich ist.
Da wären wir ja im Prinzip wieder so ein bisschen bei der Lösung, die Sie vorhin ja präferiert haben, zu sagen, man geht grundsätzlich jetzt mal an diese allgemein anerkannten Regeln der Technik und definiert, schaut sich mal die Definition an, beziehungsweise definiert sie überhaupt erstmal und hat nicht diese sehr schwammige Grundlage, um das mal so laienhaft auszudrücken.
Ja, absolut.
Gibt, aber das hört sich doch schon auch nach einem sehr großen Unterfangen an. Gibt's da, sehen Sie da irgendwo Bestrebungen, dass es vielleicht mal in die Richtung gehen könnte?
Also es ist ein frommer Wunsch. Momentan geht die Bestrebung dahin nicht. Momentan geht die Bestrebung tatsächlich eben zu diesem Gebäudetyp E. Das wird diskutiert. Da hat die alte Regierung schon den ersten Aufschlag gemacht. Das hat ja aus der Praxis und der Wissenschaft keine so eine positive Resonanz gehabt. Da gab es doch sehr, sehr viel Kritik. Gleichwohl ist dieses Projekt nicht aufgegeben worden. Es ist angekündigt worden, dass es dazu einen neuen Referenten- und Gesetzesentwurf geben soll. Der ist mir jedenfalls aber noch nicht bekannt. Da wird man dann mal schauen müssen, wo die Reise hingeht. Aber ich, nach allem, was man bisher weiß, sieht es so aus, als ob es wieder in diese Nische geht. Das heißt, es gibt einen abgegrenzten Raum, wo man abweichend von dem, was wir ansonsten so machen, bauen darf, aber eben nicht der große Wurf. Es wird nicht das ganz grundsätzliche Problem für das Baurecht insgesamt angegangen, sondern nur eine kleine Lösung gesucht.
Aber es könnte auch, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, auch eine Möglichkeit sein, wenn man eben neben dem Gebäudetyp E jetzt noch weitere Gebäudetypen, also oder weitere Nischen sozusagen definieren würde und dafür dann auch die allgemein anerkannten Regeln der Technik definieren würde, dann könnte man das Ganze ja auch ein bisschen einfacher strukturieren, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, so wird es wahrscheinlich kommen. Aber nochmal, mir fehlt der Glaube, dass sich das Problem darüber lesen lässt. Das eigentliche grundsätzliche Problem ist erkannt, aber es wird nicht grundsätzlich angegangen, sondern eben nur für einen kleinen Bereich. Mhm. Ja, und woran liegt das? Ich glaube, Sie haben es gerade schon einmal kurz angesprochen. Ja, das Schlagwort ist da sicherlich Verbraucherschutz. Ja, das ist was immer im Hintergrund schwebt. Und dieser Gedanke ist, oh je, was richten wir da jetzt an, wenn wir diese Leitplanke oder diese Halteleine anerkannte Regel der Technik wegnehmen, ist dann plötzlich alles Wild West und jeder macht, was immer er möchte. Ja? Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin auch kein Riesenfan davon, dieses Rechtsinstitut abzuschaffen. Ich halte das grundsätzlich durchaus, das hat große Vorteile. Gibt ja auch Sicherheit, nicht? Ich muss kein Experte sein in dem einen oder anderen Bereich. Ich muss nur vernünftig in Regelwerken nachlesen können und dann weiß ich auch, wie ich was machen kann. Das hat ja auch einen Vorteil, wenn man sich an diesen Regelwerken entsprechend festhalten kann und dann auch sicher sein kann, dass das dann nicht mangelhaft ist, was ich da baue, oder relativ sicher sein kann. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass es eben dieses diffuse Gefühl gibt, wenn wir da irgendwie das einschränken, schränken wir dann nicht auch den Verbraucherschutz irgendwie mit ein. Und da muss man fairerweise sagen, ja, das würde faktisch wohl mit erfolgen. Denn heute muss ich nicht viel oder gar nichts vom Bauen verstehen. Wenn ich einen Vertrag abschließe als Bauvertrag, dann kann ich mir recht sicher sein, dass ich einen sehr hohen Standard automatisch mitbekomme. Ich muss den nicht extra vereinbaren, diesen extrem hohen Standard. Der ist sowieso immer mit im Rucksack mit drin. Ja, dieser sehr hohe Standard, den würde ich wegnehmen. Und das bedeutet natürlich auch einen Verlust an individuellem Verbraucherschutz. Und wenn ich das so betone, individueller Verbraucherschutz, dann möchte ich einfach vielleicht mal zur Diskussion geben, vielleicht gibt es aber auch so etwas wie kollektiven Verbraucherschutz. Ja, also momentan ist es ja so, dass weil Bauen so extrem teuer ist, eigentlich nur der sich das Bauen leisten kann, sich eine Eigentumswohnung leisten kann, der viel Geld hat. Den schütze ich heute ganz intensiv. Und insbesondere auch mit dem Thema anerkannte Regeln der Technik wird der groß geschützt. Dieser hohe Schutz führt aber dazu, dass viele, viele Leute sich gar keine Wohnung mehr leisten können. Das heißt, der Gedanke ist doch, ich brauche nicht nur den individuellen Verbraucherschutz für den, der die Wohnung überhaupt gekauft hat, sondern ich muss auch die alle mitbedenken, die gerne eine Wohnung kaufen möchten und sich das nicht leisten können, weil ich diese massiv hohen Standards dort reingebaut habe. Und hier ist die Aufgabe des Gesetzgebers, einen vernünftigen Ausgleich zu schaffen. Ja, ich brauche Schutz. Derjenige, der sich etwas kauft, muss geschützt sein und soll sicher sein, dass er etwas bekommt, was funktioniert und was seinen Interessen auch gerecht wird. Aber das darf nicht dazu führen, dass ich so teuer bin, dass ich die Menschen Wohnungen nicht mehr leisten können und das faktisch nicht gebaut wird. Und diese Waage wieder in Ausgleich zu bringen, kann nur darüber gehen, dass ich an den Standards runtergehe, das ist meine feste Überzeugung.
Lassen Sie uns noch kurz über den Bauturbo, den hatte ich vorhin ja schon in der Anmoderation mal kurz erwähnt, sprechen. Und das passt vielleicht insofern auch jetzt ganz gut zu dem Punkt, weil da habe ich ja im Prinzip auch vielleicht so in so ein Spannungsfeld zwischen Vereinfachung und Verbraucherschutz, weil ich da ja auch Anforderungen runterfahre, also genau zu seinen bauplanungsrechtlichen Vorschriften. Wie fällt Ihre Beurteilung des Bauturbos aus?
Ja, der Bauturbo ist handwerklich aus meiner Sicht eine super Sache. Da haben Sie gut gemacht. Das ist einfach eine Regelung, die ich per se überhaupt gar nicht kritisieren möchte, die ich durchweg für gut halte, die nur mit unserem heutigen Problem einfach nichts zu tun hat. Der Bauturbo ist eine Sache, die kommt 10, 15 Jahre zu spät. Hätte man das vor 10 oder 15 Jahren gemacht, als wir in einer Phase waren, wo wahnsinnig viel Geld am Markt war, wo die Leute händeringend nach Raum gesucht haben, wo sie Projekte realisieren konnten, wäre das eine ganz tolle Geschichte gewesen. Einmal kurz vergegenwärtigen, was heißt Bauturbo eigentlich, worum geht es dabei? Da geht es darum, dass wir in Deutschland doch recht strikte Regeln haben, wo darf man was eigentlich bauen, unter welchen Bedingungen. Und dieses strenge Korsett, wo darf ich was bauen, das soll aufgegeben werden und soll erleichtert werden, dass wenn die Gemeinde einverstanden ist und die Rechte der Nachbarn mitdenkt, dann darf ich auch in Bereichen, wo man eigentlich heute sagen würde, da darfst du kein Hochhaus bauen, darfst du es momentan, Deadline ist das Jahr 2030, bis 2030 ist eben doch. Das Problem ist, wir haben momentan niemanden, der gerne ein Hochhaus bauen möchte, weil er es gar nicht verkaufen kann. Die Wohnung da drin nicht verkaufen kann. Das heißt, wir haben eine Regelung, die großartig wäre, wenn es jemanden gäbe, der Projekte anstoßen möchte. Ja, will er aber nicht, weil es alles viel zu teuer ist, es überhaupt zu starten. Ja, der Bauturbo hat dann das weitere Problem, dass er zwar weil die Schaffung von Baurecht einerseits zwar erleichtert wurde, ich theoretisch schneller dazu kommen kann, dass ein Projekt realisiert werden kann, ich auf der anderen Seite aber dadurch nicht keine Verbilligung schaffe, sondern im Gegenteil Projekte sogar verteure. Denn die Kehrseite von dem Schnellen, die Gemeinde sagt, alles klar, ist ein tolles Projekt, das wollen wir, ist, dass die Gemeinde auch sagen kann, aber die Folgekosten, lieber Projektentwickler, die uns dadurch entstehen, die musst du mit übernehmen. Also durch öffentlich-rechtliche Verträge und Ähnliches oder Auflagen und Bedingungen soll jetzt, wenn jetzt im ÖPNV investiert werden muss, ja, für die vielen Familien, die es jetzt plötzlich in das Hochhaus zieht, dafür brauchst du jetzt eine Busverbindung und brauchst vielleicht eine Kita oder Ähnliches, über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag sollen diese Kosten, die da entstehen, dem Projektentwickler mit übergeholfen werden. Ja, das wäre, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren eine Sache gewesen, hätten die gesagt, okay, komm, das machen wir trotzdem, wir wollen das Projekt auf jeden Fall entwickeln, das Geld wäre da gewesen. Heute ist das Geld nicht mehr da und deswegen führen diese Verteuerung des Projektes auch eher dazu, dass da nicht weiter investiert werden wird. Jedenfalls ist das meine Vermutung, dass das grundsätzlich eine schöne Geschichte ist. Für Leuchtturmprojekte wird das mit Sicherheit auch heute das ein oder andere Mal genutzt werden. Aber das große Problem, dass wir in der Fläche bauen müssen, viele, viele Wohnungen bauen müssen, das wird der Bauturbo nicht schaffen, das Problem zu lösen.
Und ich habe doch da auch wieder diese Diskrepanz, dass ich eben vereinfache, aber diese Genehmigungsprozesse, die es ja da gibt, diese gibt es ja auch nicht aus irgendeinem Selbstzweck heraus, sondern die haben ja auch eigentlich einen Sinn. Also da habe ich doch auch wieder das Problem, dass ich da irgendwie auch, das immer wären wir quasi auch wieder beim Verbraucherschutz, dass ich den in einer gewissen Weise auch wieder runterfahre, auch mit dem Risiko, dass ich dann da vielleicht an der einen oder anderen Stelle da auch wieder Sicherheit verloren geht, zu Kosten der Vereinfachung oder Beschleunigung.
Ja, das ist so. Auch das ist wieder eine Abwägungsfrage, nicht? Also wir sind in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren ja geradezu erstarrt, in dem erstmal muss alles ganz, ganz sicher sein, bevor ich sage, jetzt kann es losgehen. Und haben uns ein ganz starres Korsett geschaffen, sodass eben wir, ich möchte es mal zumindest gefühlt sagen, eher dabei sind, Projekte zu verhindern, als dass wir sie tatsächlich starten wollen. Und da finde ich, ist der Bauturbo eine gelungene Initialzündung, um mal auch ein politisches Signal zu setzen. Wir wollen nicht erstarren, wir wollen Projekte grundsätzlich möglich machen. Nicht um jeden Preis. Die Rechte von Dritten und Nachbarn sollen nicht erschlagen werden. Die werden ja auch nicht rechtlos gestellt. Und die Gemeinde soll die Interessen der Dritten ja immer auch mitdenken und über Auflagen und Nebenbestimmungen deren Rechte mit berücksichtigen, aber es muss eben auch mal möglich sein. Also wenn ich heute in Deutschland ein großes Projekt verwirklichen will in einer Innenstadt und dafür ist erforderlich ist, dass ein neuer Bebauungsplan geschaffen wird, dann wird alleine nicht etwa das Bauen, sondern nur überhaupt erstmal das Schaffen von Baurecht 5 bis 10 Jahre dauern. Ja, da habe ich noch nichts gebaut, sondern da habe ich überhaupt erstmal nur die juristischen und rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um dieses Projekt realisieren zu dürfen. Ja, und das ist eine Zeitspanne, die so ellenlang ist, dass man schon sehr idealistisch sein muss oder viel Geld übrig haben muss, um solche Projekte überhaupt anzugehen. Und das zu verschlanken, ist grundsätzlich mal goldrichtig. Die Idee ist wirklich super, das finde ich klasse, aber es hat mit unserem jetzigen aktuellen Problem, wir sind zu teuer, nichts zu tun.
Und da sind dann, ist der Hebel, der wirklich was bewirken könnte, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik und da entsprechend ranzugehen.
So sieht es aus.
So sieht es aus. Okay, also ich nehme jetzt mit aus dem Gespräch, das, was von politischer Seite angestoßen wird, wie Bauturbo, wie Gebäudetyp E, ist schon grundsätzlich ein guter Gedanke, löst aber nur einen kleinen Teil des Problems.
Ich würde mir noch mehr Mut wünschen und lieber jetzt einmal Mut haben und später nachkorrigieren, als immer nur in Trippelschritten vorangehen. Nach meinem Gefühl ist da momentan nicht die Zeit für.
Okay, also mehr Mut wagen. Herr Steffen, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wir werden sehen, wie es in die Richtung weitergeht.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Das war die 45. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um das vereinfachte Bauen aus rechtlicher Perspektive ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.